Wir werden Tagespolitisches mit einem Hauch an Humor und Satire füllen, um es konsumierbar zu machen.
Fix, Thomas, so kann man es auch ausdrücken.
Lingo heißt es im Englischen.
Ja, im Grunde schon.
Ach ja, verstehe schon, ja. Ich würde mich sogar flach liegen lassen unter der gläsernen Decke.
Ich möchte mich gerne in Österreich nach oben schlafen.
Ja, da ist natürlich noch sehr viel Luft nach oben.
Da wirst du herumgereicht wie eine Trophäe des Großkapitals.
Na, da warte noch ein bisschen.
Servus, Thomas.
Servus, Thomas.
Und servus nicht nur liebe zuhörende Personen bei Maurer und Schick, sondern vor allem auch in dieser Woche servus, liebe Christina Kiesler. Ja, Sie haben richtig...
Servus, Doppel-Thomas. Freut mich, mit euch zu plaudern.
Ja, Sie haben es richtig gehört. Wir haben wieder eine Gästin in dieser Woche bei uns. Vor ein paar Wochen wurde diese junge, wunderbare Frau mit dem Kabarettpreis in der Kategorie Förderpreis ausgezeichnet. Christina, du weißt ja grundsätzlich, was wir hier machen, oder?
Ja, wir werden Tagespolitisches mit einem Hauch an Humor und Satire füllen, um es konsumierbar zu machen. Und ich finde, das ist bei den Nachrichten, die gerade tagespolitisch stattfinden, die beste Möglichkeit, das zu machen.
Siehst du, Thomas, so kann man es auch ausdrücken.
Ja, so. Wenn wir das einmal verkaufen wollen, schreiben wir das genau so.
Jetzt ist es auszuschneiden, gern.
Gut, dann gehen wir einmal rein in die Themen.
Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Reden wir über den ganz, ganz großen Glückspilz in dieser Woche. Und nein, lieber Thomas, bremse noch ganz kurz ein. Es ist nicht Sebastian Kurz, sondern es ist ein Banker aus Deutschland. Der Mann war im Zug unterwegs und als der Bitcoin dann sein All-Time-High erreicht hat, da brachte ihn das einfach dazu, im ganzen Zug Freigetränke zu spendieren. Jetzt muss man sich vorstellen, das war nicht nur eine kleine Regionalbahn, das war ein Zug, in dem zwischen 800 und 900 Personen befördert wurden. Das heißt, die Rechnung ist dann schon ein bisschen nach oben gegangen. Mich persönlich freut das einfach, weil dieser Mann hat gesagt, er ist so erzogen worden, wenn es ihm gut geht, dann möchte er auch andere Leute daran teilhaben lassen. Meine Lieben, ihr seid ja auch sicherlich absolut in Krypto investiert. Wohin werdet ihr noch euer All-Time-High hin vercheppern, sagen wir es mal ganz offen?
Na, da warte ich noch ein bisschen. Es ist ja auch die Frage, haben wirklich alle ein Bier gekriegt? Weil wer als Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung bist du sicher auch schon öfter mal mit der ÖBB die Südbahnstrecke gefahren und waren da ein paar durstige Steirer drinnen sitzen, gibt es knapp hinter Wiener Neustadt kein Bier mehr.
Ja, also ganz dramatisch in der Gegenrichtung, wenn du zu AC/DC-Konzerten oder ähnlichen Dingen fährst, da sind da alle Leute schon mal erstens mal recht gut gestylt. Zweitens, von Klagenfurt kommen schon in Friesach, ist dort eine trockene Baustelle, da wurde dann tatsächlich mal in Bruck nachgeladen.
Ja, das ist aber eh dann pragmatisch.
Ja. Christina, was
früher war das sicher flexibler, weil es war ja... Also Speisewagenbeil war eine eigene Berufsbezeichnung früher.
Was?
Damals.
Speisewagenbeil?
Ja, es gab so eine gewisse Menschen mit einem Hang dazu, sich bei Wagenlied zu bewerben, die dann sehr großzügig auf eigene Rechnung
Getränke einzuhalten.
Oder einfach unterm Hemd ein Kilo Fleisch mitzunehmen, weil damals sind die Schnitzel noch in einer Pfanne gebraten worden im Speisewagen. Ich weiß nicht, ich vermute, dass die Kontrollmechanismen mittlerweile besser sind und digitaler sind. Und ich kann sein, dass so ähnlich wie der Wasserer und die Lavendelfrau auch der Speisewagenbeil ein ausgestorbener Beruf ist.
Ich bin mir ja nicht sicher, ich möchte eine These aufstellen, ob dieser Typ wirklich Banker war oder nicht irgendeine führende Position bei der Deutschen Bahn hat und sich dachte, bis deppert, jetzt haben wir die 7. Verspätung in aller Wochen, ich muss jetzt einmal eine Runde spendieren.
Also, ja, oder zumindest damit positive Schlagzeilen.
Genau, ganz genau, für die Deutsche Bahn, dass die Leute denken, da können wir wieder mitfahren, das passt.
Genau, ich warte am nächsten.
Der mit Bitcoin spekuliert.
Austria in a nutshell.
So, jetzt kommen wir aber wirklich zum wahren Glückspilz dieser Woche. Sebastian Kurz, ehemaliger Bundeskanzler, alle kennen ihn. Alle haben in dieser Woche von ihm gesprochen, denn er wurde freigesprochen. Wurde auch ein zweites Mal Vater, darüber können wir auch noch mal ein bisschen reden. Aber jetzt geht es einmal nicht nur um seine Familie und das rechnet, sondern ein bisschen mehr um diese Familie, die der Falter mal auf dem Cover hatte. Man erinnere sich ganz, ganz dunkel daran. Ja.
Dunkel.
Dunkelst, ja. Sebastian Kurz wurde am Oberlandesgericht Wien vom Vorwurf der Falschaussage in einem Urausschuss freigesprochen. Und auf einen Satz das Ganze jetzt komprimiert. Im Ersturteil meinte der Einzelrichter, Kurz hätte mehr sagen können, habe es allerdings nicht gesagt. Und jetzt der Drei-Richter-Senat am OLG entschied dann aber, naja, auf die Frage, die ihm gestellt wurde, hat er ja eigentlich geantwortet, deswegen war es keine Falschaussage. Das Urteil wird jetzt nicht nur Sebastian Kurz freuen, sondern tatsächlich auch, ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad den Einzelrichter, dessen Urteil aufgehoben wurde, denn der wurde ja im Vorfeld heftig kritisiert. Man hat Michael Radacic immer unterstellt, er hätte so ein bisschen eine anfängliche Befangenheit, den Anschein der Befangenheit, weil er sich mal mit Peter Pilz getroffen hat, den angeblich ein bisschen was verraten hat. Dann gab es auch eine Disziplinarmaßnahme, als er damals eben noch nicht Richter, schon ein Staatsanwalt war, der das Eurofighter-Verfahren betreut hat, nebenbei erwähnt. Also auch dieser Anschein der Befangenheit, da wurde jetzt ganz klipp und klar und deutlich gesagt, der existiert nicht einmal. Also so gesehen muss man ja sagen, alles gut. Sebastian Kurz freut sich, der Richter ist seine Befangenheit los und wir in Österreich können jetzt wieder darauf hoffen, dass Sebastian zurückkommt in die ÖVP, weil, naja, es gibt zwar noch das eine oder andere Verfahren, aber derweil einmal eine weiße Weste. Christina?
Ja. Na, ich denke auch, also es ist, die Urteilsbegründung fand ich schon einigermaßen akrobatisch, aber das ist ja im Jus nicht selten, wie du als promovierter Thomas jetzt weißt.
Promoviert habe ich nicht so viel Zeit, haben meine Eltern nicht gehabt, mir das Studium zu finanzieren oder mir selber zu finanzieren. Ich habe nur normal fertig gemacht, leider.
Kein Doktor-Check, okay. Ne? Ja, Entschuldigung, Verzeihung.
Das ist mein Bruder.
Aber wie vernünftigerweise der Rechtsgrundsatz lautet, im Zweifel für den Angeklagten, und offenbar war genug Zweifel. Das Interessante ist ja, dass aber dadurch ja wieder eigentlich bestätigt wird, was er immer angestritten hat. Das, also im Prinzip war ja die Geschichte, hat er den Vorstand praktisch besetzt selber oder war er nur, er hat ja gesagt, er war nicht involviert, er war nur informiert. Und freigesprochen ist er jetzt wegen dieses Ja geworden, das einfach nur bedeuten kann, er war involviert. Also zumindest wurde ihm das jetzt so ausgelegt, dass er dann abweichend von seiner bisherigen Meinung plötzlich doch der Meinung war, oh ja, er war schon involviert. Wahrscheinlich hat er, war es nur so ein Zeitschinde, ja, so, wie fühlen Sie sich jetzt im Zielraum? Und es war auch irgendwie, ich habe das damals gehört, ich habe es nicht mehr so im Ohr, aber es war auch nicht so ganz klar, ob das so ein Auftakt, ja, im Weiteren möchte ich erklären, oder ob es ein Ja war. Aber wie gesagt, der Zweifel scheint zumindest für die Instanz groß genug gewesen zu sein. Aber wie gesagt, das eigentlich widerspricht sich jetzt.
Also, weil du das so nett ansprichst, finde ich, mit diesem Ja, wo er ja sich jetzt so als leidend darstellt, wo ich mir denke, du hast aber die größten Wirtschaftsbackeleien mit irgendwelchen Großkapitalisten abgeschlossen. Jetzt, um das auch, ist ja was Schönes, ein zweites Kind zu haben. Also so arm, lieber Sebastian Kurz, kannst du auch nicht gewesen sein. Und ich meine, ich schließe voll bei der Geschichte an, dass ich finde, dass es ein gutes Zeichen für die dritte Staatsgewalt, unsere Justiz war, weil grundlegend ist ja die Entscheidung richtig, richtig gefallen. Und ich finde, es ist ein cooles Statement, soweit ich mich, bin eine Laien, ich kenne mich nicht aus, aber so als Otto-Normalverbraucherin, die wahrscheinlich auch diesen Podcast hören kann, ich sage, hey, für mich klingt es logisch nachvollziehbar, dass man in dieser Causa einfach freigesprochen hat, weil es ja de facto kein Verschulden gegeben hat, so wie ich das verstehe. Er hat ja keine Falschaussage getätigt.
Da würde ich jetzt so fast ein Sebastian kurzes Ja reinhauen.
Also ja, also ich glaube, es war eben, so wie ich es im Ohr habe, war nicht ganz genau zu sagen, was für eine Aussage er getätigt hat. Griffberg dann nochmal nachgefragt hat, war die Redezeit schon vorbei. Aber mein Gott, ja, also da, wie man im Fußball sagt, auch mit einem Eiergoal hast du gewonnen.
Ach schon, ja, verstehe schon, ja.
Gratuliere in diesem Sinne zum Eiergoal.
Zum Eiergoal und ich meine, der, wie heißt der, Bonelli, der ist ja, wie gesagt, Charlie Ganger nicht, also der ist ja verurteilt worden.
Wobei er noch nicht Charlie geht, er hat eine bedingte Haftstrafe ausgesetzt auf 3 Jahre, also wenn er sich 3 Jahre korrekt verhält, Muss er nicht Charlie gehen. Okay. Ja, dann kann auch Sebastian Kurz bei seinem zweiten Kind jetzt mal besuchen und so. Vielleicht sind sie ja doch, und ich glaube, sie haben ja offiziell gesagt, sie sind Freunde. Also der vielleicht wird er jetzt sogar Patenonkel oder so irgendwas. Man kann ja Spekulationen.
Kurz hat gemeint, er ist die integerste Person, die er kennt.
Ja, nur weil er mich nicht kennt.
Das stimmt ja vielleicht. Also wenn man es auf einen engeren Freundeskreis beschränkt, das weiß man.
Ja, aber weil jetzt vielleicht die eine oder andere zuhörende Person Sebastian Kurz schon als Kanzler sieht, es gibt da schon noch was im Raum mit Umfragen, mit der Zeitung in Österreich und heute. Und ich vermute, wir werden da im Herbst noch das eine oder andere Mal darüber sprechen. Das ist jetzt keine Bösartigkeit von irgendeiner Redaktionsstube ausgehend, sondern es ist so etwas rein Formales, muss man dazu sagen. Sabine Beinschab, die hat ja Kronzeuginnenstatus. Das heißt, irgendwer in der Staatsanwaltschaft hält ihre Aussagen über das Getätigte, also sprich, dass man sich Umfragen hat finanzieren lassen, um damit Sebastian Kurz zu pushen, für so plausibel, dass man gesagt hat, ja, gute Frau, Sie bekommen Kronzeuginnenstatus, Sie bekommen eine herabgemilderte Strafdrohung mal pro futuro. Und der Ball von Sophie Kamersin zeigt ja, dass das, was Beinschab gesagt hat, schon auch zu Verurteilungen geführt hat. Also ein bisschen ein Tatsachensubstrat ist da, dass wir jetzt nicht das letzte Mal über Sebastian Kurz in diesem Podcast sprechen werden.
Davon kann man ausgehen. Es ist ja auch so, dass, glaube ich, das war ja ein Nebenaspekt auch im aktuellen Verfahren, dass die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt als Kronzeugen eben, was ja auch wieder versucht wurde, nicht in Zweifel gezogen wurde seitens der urteilenden Stelle. Und das ist natürlich für die noch ausstehenden Dinge auch nicht ganz irrelevant.
Greifen Sie da dann?
Jetzt fällt uns gerade nichts ein.
So. Nein, doch.
Ja, bitte.
Naja, was ich mich frage, ist halt so allgemein, ich meine, es gibt ja diese Fakten, es gibt ja diese Aufzeichnungen auch von ihren Chats und so weiter. Und womit ich mich oft einmal, ich habe mir da so einen Klenk-Podcast einmal angehört, ich finde halt immer Zeit so in solchen Prozessen so ein spannendes Motiv. Ja? Wieso gewisse Dinge so und so viel Zeit brauchen und dass das halt manchmal jetzt vor allem für Leute im Grundzeugenstatus, dass das ja einfach auch Tag ist. Und aber auch für Verurteilte. Ich finde, da hat es einmal so eine coole Aussage gegeben, dass das, was den Grasser bezogen, auf Grasser bezogen, die Zeit, wie lang dieser Prozess jetzt dauert hat, dass das einfach extrem zart ist für alle Beteiligten und auch für die Justiz. Und ich frage mich immer, warum braucht es diese Zeit?
Tatsächlich gibt es einfach Fristen, die du den Leuten gewähren musst, damit sie neue Schriftsätze einbringen können, damit das Ganze einfach nach einem gewissen Formalismus erfüllen kann, damit man Zeit setzt dich ja aus unter Druck, und je mehr Zeit du hast, umso leichter fällt es dir dann natürlich auch, deine Gegenäußerungen korrekt auszuführen und dergleichen mehr. Im Fall Grasser war es natürlich auch, dass er jedwegliches bis zu diesem Zeitpunkt noch zulässige Rechtsmittel gewählt hat. Das prolongiert das Ganze natürlich auch noch einmal. Also wenn du kommst ja vom Fußball, viermal mit dem Schiri streitest und nicht beim ersten Mal die Gelbe akzeptierst, wirst halt viermal streiten. Das dauert am Fußballplatz 4 bis 8 Minuten, behaupte ich jetzt einmal, als jemand, der Fußball nur wirklich von der Seitlinie kennt.
Ich bin sehr lieb, dass ihr in so Fußballmetaphern mit mir redet. Ich fühle mich wirklich sehr wertgeschätzt dadurch. Ist cool, finde ich super.
Ja, und du merkst, dass ich so wenig Ahnung habe, dass ich glaube, dass man 8 Minuten mit dem Schiri reden kann.
Nein, ich glaube, also ich habe auch keine Ahnung, aber das halte ich. Wobei mich das immer schon mal interessiert hat, in der Geschichte der Welt jemals eine gelbe Karte zurückgenommen worden, weil einer hingerechnet hat.
Das diskutieren wir aus, Schiri, das diskutieren wir aus. Wir werden es gut auskommunizieren miteinander. Passt überzeugt.
Ja, und deswegen nehmen halt auch solche Prozesse leider Gottes, ja, in der Rechtsstaat nehmen es halt einfach nur Raum ein, und man muss immer sagen, Karl-Heinz Graser hat ja sehr, sehr viel Geld investiert, dahingehend den Prozess zu prolongieren. Hat ja jetzt auch den Vorteil dessen, dadurch, dass es noch eine Gesetzesänderung geben wird, dass er vermutlich, wenn gleich schuldig gesprochen, nie wirklich in Dschungelbus gehen wird müssen, weil er schon bald einmal zu einer Fußfessel kommen wird. Also so gesehen hat das ganze Geld, das er investiert hat in den Herrn Einedder und in den Herrn West und vielleicht noch in andere Anwältinnen und Anwälte, ja schon seinen Zweck erfüllt, weil er wird nicht in Häfen sitzen gehen müssen, wegen dieser langen Verfahrensdauer. Also so gesehen kann man ja von dem ganzen Ding auch aus profitieren. Muss jetzt schon einen sehr optimistischen Blick auf die Welt haben, aber ich glaube, Karl-Heinz Graser hat ihn.
Ja, kann man es auf jeden Fall haben. Nobel geht die Welt nicht ins Gefängnis, sage ich. Nicht unter, sondern Nobel geht die Welt nicht ins Gefängnis. Das ist halt leider so. Die Elitären, Großkapitalisten Züge rule the world, wie man so schön sagt.
Ja, man kann sagen, ein guter Tag beginnt zwar jetzt nicht mit einer Fußfessel, aber alle werden gescheiter wie mit dem Aufschließen der Zelle.
Allerdings.
Zappalot, was ist denn da schon wieder los?
Die Christina geht heute schon des Mehrmaligen auf die Großkapitalisten los. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir diese Überschwank mit und gehen hinein zum 80. Geburtstag eines Mannes, der demnächst gefeiert wird, Wolfgang Schüssel, ebenfalls ein ehemaliger.
Der ist gar nicht so groß, ich habe ihn mal gesehen bei einer Geburtstagsfeier. Der ist nicht groß, ich sage es, aber der ist wirklich ein kleines Mannschgerl.
Ja, und ein demnächst.
Aber angeblich war er ein sehr, sehr harter Fußballer, um diese Schiene weiter zu bedienen. Also ein absoluter Schienbeinschütze.
Ja, im FC-Nationalrat, man hat sich Übles über ihn erzählt, ja. Den gibt es nämlich wirklich.
Das mehr als Kontaktsport gesehen.
Blutgrätschen.
Ja. Da ist er reingegangen. Ich weiß nicht, ob er noch immer so aktiver Fußballer ist. Immerhin wird er demnächst 80 Jahre alt. Ist nicht nur für ihn ein höchstpersönliches Gedenkjahr dieses Jahr, aber er hat gedacht, auch die anderen Leute will er an seinen Gedanken teilhaben lassen, hat deswegen ein Buch verfasst und ist jetzt natürlich an der einen oder anderen Stelle auf Interviewreise unterwegs. Was Sie übrigens Wolfgang Schüssel auch einmal live erleben wollen, die Kleine Zeitung bietet Ihnen die Gelegenheit dazu. Wir machen demnächst irgendwann einmal eine Buchpräsentation mit ihm. Ich stelle Ihnen den Link dazu in die Shownotes, falls Sie jetzt einfach ob der sehr, sehr interessanten Anmoderation des Herrn durch Christina Kiesler Interesse wieder daran getroffen haben, sich selbst mal so in den Größenvergleich zu bringen mit Dr. Wolfgang Schüssel. Aber bei dem Interview-Tour, das ich jetzt eigentlich kurz einmal vorhin erwähnt habe, da hat er schon interessante Sachen gesagt im News. Ich habe euch beiden das geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr es mit der gleichen Begeisterung gelesen habt wie ich, aber da war ein richtiger Mutmacher auch drinnen, so auf das ganze österreichische Volk hingemünzt, als er zum Beispiel gemeint hat, Zitat, wir haben keine Wirtschaftskrise, wir haben jetzt 3 Jahre Stagnation, aber auf wirklich gutem Niveau. 1950, Klammer auf, Schüssel war damals 5 Jahre alt, Klammer zu, haben wir 5 Milliarden Euro Wirtschaftskraft gehabt. Heute haben wir über 500 Milliarden. Super.
Aber gut, dass er schon so umgerechnet hat, den Euro bei 1950.
Ja, und dann auch noch zurückgerechnet mit der Inflationsbereinigt.
Inflationsbereinigt wird er nicht haben, denke ich mir mal. Ja.
Nicht? Ja, aber er kommt aus der Wirtschaftskammer. Glaub das muss nicht. Er schon können, behaupte ich jetzt einmal, oder?
Oder zumindest weiß man, unter welcher Klappe man anruft, damit es jemand für einen macht. Hm? Also, das lernt man.
Aber
ja, es ist eine interessante Einschätzung von. Es ist ein bisschen wie. Also, mich erinnert es ein bisschen an die Otto Walkes-Nummer, wo er diesen Fernsehpfarrer spielt und sagt: Ich rief einen Mann an, der meinte, er sei der Unglücklichste aller Sterblichen, weil ihm der Rasierpinsel ins Klo gefallen war. Ich aber sagte ihm: Sei glücklich und freue dich, andere haben nicht einmal einen Bart. So ähnlich ist das Wirtschaftsgleichnis, Dr. Schüssel, auf mich gefragt.
Naja, es ist halt ein bisschen ein eskapistischer Ansatz von ihm aus der Realitätsfern, weil in seiner Realität ist es natürlich keine, kann er mit Zuversicht in die Sache gehen. Er betrifft die Inflation nicht, das weiß ich nicht, wir, keine Ahnung, jetzt für einen Einkauf. Also ich kann das wirklich, das klingt so deppert, aber ich kann es total zurückführen, wie ich wohne in einer 35 Quadratmeter Wohnung, ein Zimmer und wie ich angefangen habe, auszuziehen und nur für mich selbst zu sorgen, vor 2 Jahren circa, weil ich bin erst Anfang 2019, da habe ich wirklich für einen Wocheneinkauf 30 Euro zahlt und da war ich fein, ich habe mich gefühlt wie eine Kaiserin, es war noch zu Studentenzeiten und es war natürlich jetzt nicht
5 Packen Nudeln, eine Flasche
Ketchup. 5 Packen Nudeln, Tomatensauce und ein Packen Chick als Nachspeis. Aber, tatsächlich habe ich schon immer sehr auf gute Sachen auch geschaut. Jetzt ist das Ganze einfach natürlich viel, viel höher, ein Wocheneinkauf und ich bin noch immer nur für mich allein nicht verantwortlich, ist bei 50 Euro. Und jetzt denkt man mal an Familien, die irgendwie Kinder zu ernähren haben, die vielleicht ein bisschen ein Programm bieten wollen, die den Kindern Kunst, Kultur, Sport, was auch immer näher bringen möchten. Das ist halt die Realität der vielen. Unsere Gesellschaft ist pluralistisch und nicht nur von elitären Schackeln irgendwie durchzogen, die leicht sagen können, ja, so gehen wir zuversichtlich in die Zukunft. Ich bin auch Optimistin und tatsächlich finde ich ja gewisse Sachen spannend, die er sagt. Und ich verstehe, warum man Menschen abholen kann mit dem Zukunfts- und Zuversichtsmotiv. Und wenn er dann aus die Enkel Enkeltochter, was er in der Schule nicht gelernt hat, aber die 8-jährige Enkeltochter jetzt lernt. Das catcht einfach Leute. Ich steige aus, wenn dann ein Zitat kommt mit, man gewinnt Wählerinnen, wenn man führt. Und ich erwarte nicht irgendein Weichei, das mir täglich erklärt, ich will von dir geliebt werden. Da hat er sich aber dann schön in eigene Knie geschossen, zuerst von der Enkeltochter zu reden und dann irgendwie von den Weicheiern.
Ja, wobei man muss sagen, auf Liebe hat er es eigentlich in seiner Karriere gar nicht so oft angelegt.
Ja.
Also war er auch der Einzige, muss man ihm anrechnen, der zwar notgedrungen, aber doch nicht dem Befehl von Hans Dichand gefolgt ist, gerade bei der Koalition damals.
Ja.
Also hat er nicht ausgesucht, weil da war der Ehrgeiz größer, aber war der Erste, der gesagt hat, man kann auch dem Dichand sagen, ja und? Und das, die Schlagzeile war danach, Volkszorn trifft Schüssel voll. Und das ist aber auch ein Erwo tropft. Und da ja, muss man sagen, von diesem Aspekt des Schüsselismus könnten sich vielleicht noch ein, zwei Spitzenfunktionäre derzeit so schnell.
Und ich muss mal da ein bisschen zurückrudern, muss ich jetzt auch. Man muss halt auch differenzieren zwischen Politiker und Familienmensch. Ne? Das sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen. Ich glaube, man lernt in diesem Haifischbecken, glaube ich, wiederum als Laien, nur von außen beobachtet, muss zu lernen, glaube ich, in zweierlei Maß zu messen. Da gibt es die als Familienmensch und da gibt es die halt als Politikerin. Also ja, also er wird schon ein liebevoller Mensch vielleicht sein zu seinem Umfeld.
Und er musiziert, was will man sagen.
Und er war guter Fußballer.
Und ich glaube, es war, wenn ich mich richtig erinnere, ist dabei geblieben, dass der Grasser der beste Finanzminister der Zweiten Republik war, mehr oder weniger.
Nein, also, das war Andi, ich glaube, da matchen sie sich mit Andi Kohl, wer das wirklich als erster gesagt hat.
Ah ja, verstehe.
Aber das wird dich noch ein letzter Satz zu Wolfgang. Ein
bisschen off-topic, ja? Aber geht zurück in die Ära-Schüssel, weil jetzt, ich habe Mittagsjournal gehört und da war der Name ist mir entfallen, aber der zuständige vom Bildungsministerium, Sektionschef, glaube ich, der über dass man so vom Lehrermangel überrascht worden ist und der eine Reihe von guten Gründen, und der war aber Kabinettschef von der Elisabeth Gera, die damals im Fernsehen unmissverständlich Menschen im entsprechenden Alter, die studieren wollen, aufgefordert hat, ja, nicht Lehramt zu studieren. Ja, nicht. Wir brauchen keine Lehrer. Und das ist vielleicht auch der Gruß des Jubilars, der ja auch über sein ganzes Kabinett gesagt hat, das waren alles Titanen, auch die Liesl-Gera.
Denk doch einer an die Kinder.
Wir sind hier ja nicht nur ein Podcast, wir sind im Grunde alles. Wir sind Live-News-Ticker, wir sind Feuilleton und weil jetzt der Pride Month ansteht, wollen wir auch noch hochkompetent in diese ganze Meinungsaspekte ausleuchten, sie bespielen, wie wir das in der Medienbranche so sagen. Und wir beiden alten Männer haben ja da, ich würde jetzt einmal sagen, ein bisschen eine Inkompetenz in allem, was jetzt in dem Pride Month ansteht. Thomas hat einmal gesagt, er hat sich in seinem Leben wohl überlegt und probiert, aber er war immer sowas von heterosexuell. Da bleibt einfach nichts anderes über, auch wenn er sonst Künstler ist, den Aspekt hat er nie erfüllen können.
Ja, nein, da war ich
David Bowie-Fan, aber mehr nicht.
Glamrock-Fan und fand das Konzept an sich smart, ne? So wie beim All-You-Can-Eat-Buffet, das Beste aus beiden Welten, aber es hat sich herausgestellt, da bin ich nicht bot dafür.
Ja. Christina, du hast ja da andere Kompetenzen.
Ich kenne der stärkste Konkurrentin wären Thomas, ich kann dich verstehen. Ich bin. Entschuldige, jetzt habe ich dich Thomas unterbrochen.
Bitte. Naja, schon gut. Als ich dir das erste Mal auf einer Bühne gesehen habe, hast du ja gleich mal den Raum eröffnet mit dem Satz, ich möchte mich gerne in Österreich nach oben schlafen, aber es ist halt einfach so schwer. Warum ist es in Österreich so schwer, sich nach oben zu schlafen als junge Frau?
Das große Problem ist, genau, es gibt einfach viel zu wenig Frauen in Führungspositionen. Ich sage es ja immer gerne, ich würde mich sogar flach liegen lassen unter der gläsernen Decke. Und da haben wir jetzt wieder den Beidl-Begriff, aber ich habe ständig gerade den Beidl nicht. Ja, es ist de facto so, ich habe jetzt da wieder, weil ich bald wieder mit Nachspielzeit auf der Bühne stehe und ich up-to-date bleiben will, wir haben eine Verbesserung, zwar 25 sind die weiblichen Führungspositionen bei 13,8%, zwar 21 waren es noch 9%, also Führungspositionen, die vergeben sind an Frauen. Also wir nähern uns der Gleichberechtigung in Schritten, sage ich jetzt einmal. Ja, da ist natürlich noch sehr viel Luft nach oben, sage ich. aber in vielen Bereichen habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das ist ja wurscht. Feministische Debatten haben ja jetzt nicht unbedingt immer mit geschlechtlicher Orientierung zu tun oder so. Das ist sowieso zukünftig irgendwann einmal ein bisschen ein breit gefächerteres Thema werden, weil mein Zugang oder mein Problem, das ich manchmal habe, ist, dass wir zu viele kleine marginalisierten Gruppen haben, die aber auch wiederum so gegeneinander stehen. Anstatt irgendwie zu sagen, hey, es gibt da ich will jetzt gar nicht sagen, ein Endgegner, das ist nämlich auch wieder so dramatisch, aber es gibt halt ein System, gegen das wir uns stellen müssen, und das können wir halt auch nur als marginalisierte Gruppen gemeinsam tun. Ja,
ja, aber daran haben sich die progressiven Bewegungen eigentlich
immer schon.
Immer. An Selbstzerfleischung und Spezialisierung und Diskussionen, welche Themen über und welche untergeordnet sind. Also ich, und das feiert ja eh auch gerade fröhliche Urstände. Also du hast ja alles. Du hast im Extremfall Queers für Palästina und Schwule gegen Transen. Und ich sehe, also es wäre schön, wenn die Menschheit sich an den Händen fasst und einen Garten aus diesem Planeten macht, aber nicht. Wird heuer, glaube ich, nichts mehr.
Du Knopf, ich schätze mal auf 2026. Nein, deswegen, vielleicht geht es heuer nicht aus, aber mir hat einmal eine Bekannte einen sehr coolen Begriff entgegengeworfen. Das fand ich so spannend, um das auch zu verstehen, weil ich manchmal, vielleicht weil ich so einen leichten Hang zur Zuversicht habe, Gottes Willen, bin ich dem Schlüssel doch ähnlicher, als mein lieb ist.
Warte ein bisschen, in 10 Jahren fangst du Cello-Spinner.
Ich wollte gerade sagen, aber es geht ganz viel um diese Leidenshierarchien. Und ich verstehe das gewisse, aber ich finde, dass Leid ja keine Hierarchie in der Form haben kann. Wir alle leiden andere Dinge und kämpfen andere Kämpfe aus. Und das Zentrum sollte ja sein, zu sagen, hey, du fightest für was, ich fighte für was. Gemeinsam kennt man mit einer doppelten Power fighten. Und das muss, glaube ich, noch ein bisschen inhaliert werden, weil wir doch auch eine Gesellschaft, also so meine Generation, ich bin ein 92er-Jahrgang, jetzt einfach anfangen, wir müssen uns um gewisse Dinge, eben, ich bin ja auch ein privilegiertes Schwein, um gewisse Grunddinge muss ich immer keine Sorgen machen in dem Land, in dem ich lebe, deswegen kann ich mich mehr mit anderen, größeren Themen auseinandersetzen, und da verlieren sich Debatten aber, finde ich, teilweise, wenn man nicht mehr zurück zur Erdung geht und sagt, ja, aber debattieren wir über die Grundstruktur. Wisst ihr, was ich meine?
Annähernd.
Ja, im Grunde schon. Und ich kann dem auch absolut nur beipflichten.
Ja, also ja. Mein Beitrag ist, also was mir, aber das ist auch nicht unbedingt aufs progressive Lager beschränkt. Das ist aber Entwicklung der letzten Jahrzehnte, finde ich, dass dieses Opfersein, also die Opferrolle war immer begehrt, dass man Mitleid macht, aber mittlerweile ist es teilweise, und das war genauso rechts, weil die werden von links gesteuerten Systemmedien belogen, und also dass sozusagen wer immer eine Möglichkeit findet, sich benachteiligt zu finden, das nicht als einen Debattenbeitrag, sondern das hat dann eher schon was von einem Rangabzeichen beim Bundesheer. Wer ist das größere Opfer, der darf als erstes reden und niemand darf zurückreden. Oder die natürlich.
Ja. Und ich glaube aber schon, dass es daran liegt, und das merke ich auch durch die Arbeit mit Kindern, weil ich halt viel im Kinder- und Jugendtheater bin, es geht ganz viel ums Zuhören. Ich glaube, warum die Menschen, die mir im Alter jetzt so begegnen, und wenn ich Debatten führe und diskutiere, natürlich, ich kann nicht das Leid nachempfinden, was eine POC-Person empfindet oder eine Trans-Person empfindet. Und da würde ich mir ja gar nicht anmaßen, mir da Urteil zu erlauben oder es zu tun. Und ich glaube aber, dass vieles daran liegt, dass gewisse Menschen oder gewisse Gruppierungen nicht gehört werden. Und ich finde, das merkst du bei Kindern. Wenn du Kindern nicht zuhörst, schalten sie irgendwann einmal eben in diesen, entweder begehren sie auf oder sie gehen in sich, und du merkst bei älteren Menschen, ob sie gut gehört und gesehen wurden in ihrer Kindheit. Und ich glaube, wenn wir da anfangen, gescheit zuzuhören, die spannendste und emotionalste Debatte über Transidentität habe ich auf einer Hütte in Feistritz mit dem Riegler Sepp geführt. Und wenn ich da schon kurz vorher gesagt hätte, in der Art, wie er sich ausdrückt, wie er sozialisiert ist, der kann sich halt nicht. Der sagt halt, ja, das Transgender kenne ich mich nicht aus. Wenn ich da schon abgebrochen hätte und gesagt hätte, mit dir rede ich nicht weiter, weil du bist kein studierter Mensch aus der elitären Blase, dann wären wir nie an den Punkt gekommen, dass der Riegler sagt, gut, wir haben 3 Schnaps und 2 Spritzer getrunken, aber wir sind an den Punkt gekommen, wo er total verständlich da gesessen ist und gesagt hat, hey, jetzt begreife ich, ich habe mich immer wohl in meinem Körper gefühlt, aber da gibt es einfach Menschen, die das nicht tun, die strugglen, die eine Veränderung brauchen. Und das war ganz emotional, diesen Mann in dieser Einsicht begleiten zu dürfen. Nicht, dass ich mir anmaßen würde, ich habe diesen Ding dazu geführt. Allein das Zuhören und nicht gleich urteilen über die erste Ausdrucksweise schafft irgendwie Verbindung. Und dann können wir uns vielleicht an den Tisch setzen. Nicht mit an jeden. Ich möchte auch nicht mit an jeden Menschen debattieren und ich möchte auch nicht mit an jeden Menschen diskutieren, wenn ich merke, es bringt nichts. Aber es ist lohnenswert, zumindest den Versuch zu starten und nicht gleich, weil es nicht die Art der Artikulation oder Form des Gesprächs ist, wie ich mir das vorstelle, da abzubrechen und wiederum eine Grenze aufzuziehen.
Aber das ist mein. Der Verzicht auf irgendeine hochgezüchtete, artifizielle Soziologen-Lingo heißt es im Englischen, so eine Sprache für die Eingeweihten, das ist sicher ein geschickter Move, wenn man will, dass einem jemand zuhört, der nicht aus der allerengsten eigenen Blase kommt.
Ja. Wir sagen immer Leitartikel dazu.
Runtergebrochen, danke.
Ja, wenn du so schier redest, weiß ich nicht, ob es zur Buchpräsentation von der Beschüssel in der eigenen Zeitung gekommen ist.
Ja, vielleicht verstehst du es eh mit einem Termin, denn unsere wunderbare Christina hat ja jetzt nicht nur bei uns einen Termin, sondern du hast vorhin gemeint, der Pride Month, das ist quasi, da wirst du herumgereicht wie eine Trophäe des Großkapitals, du bist der neue Punk. Wie war dieser Ausdruck in unserem Vorgespräch?
Nein, das ist so habe ich es nicht gesagt. Ui, da wird jetzt schon, nein, ich habe gesagt, dass der Pride Month schon natürlich, erstens einmal, ich bin ein großer Fan davon, weil ich erstens einmal wirklich sehr dem Nudismus zugewandt bin und es einfach mir taugt, wenn ich bei der Pride einfach halber knockert um und umrennen kann. Ich lebe da einen Körperkult, der mir sehr nahe liegt und das am Ring entlang. Ich mag das. Und ich mag auch die Festivitäten, die stattfinden. Es passiert in Wien gerade sau viel. Es gibt aber auch immer mehr kleinere Pride-Abspaltungen. Spital an der Drau. Letztes Jahr war ich zum Beispiel in Baden. Das war auch super. Ich glaube, es gibt sogar in Bad Ischl eine Pride mittlerweile. Also,
da war ich aber gerne einmal.
Also die Bad Ischler Pride da.
Wann der Fremdenverkehrskaiser Franz Josef. Oder vielleicht geht er mit, man weiß es
mit
nicht.
Mit der Regenbogenfahne.
Ja.
Ummarschiert. Aber ja, natürlich, Thomas, was du aufgegriffen hast, es ist teilweise, hat es an den Ursprüngen, also die Regenbogenparade war Riot, war einfach eine Protestaktion. Das ist sie nach wie vor. Natürlich haben, glaube ich, kluge Menschen oder geldgierige Menschen irgendwann einmal auch gewittert, hey, juhu, queer is the new punk, wir können daraus auch ein bisschen Kapital schlagen. Lasst uns Regenbogenfahnen drucken. Bei Tiger kannst du dir alle möglichen Zubehöre in Regenbogenfarben kaufen. Und damit, bei Can Tiger in Wien kriegst du rund um die Regenbogenparade Zubehör. Es ist unglaublich. Also die Leute markten und wirtschaften ein. Natürlich ist es irgendwie ein Branding.
Aber man muss fairerweise sagen, dass auch im Ende Jänner mehr Faschingsmasken in die Ausstellung liegt als unter mir.
Also, das auch, ich will es gar nicht nur negativ benennen. Es ist ja cool, dass man sichtbar ist, dass man auf die Straße geht. Darum geht es ja. Darum geht es ja. Und da soll man auch mit Gadgets und diversesten Regenbogenutensilien machen.
Ja, ich darf einen Anlass ein bisschen hermessen, nur noch eingefallen, natürlich für die Bad Ischler Pride, wäre die Sissi als doch sehr strenge Korsettträgerin eigentlich eine Taille, die sie mit ihren eigenen Händen umspannen konnte. Also ich glaube, da, wenn man diesbezüglich auf den Geschmack gekommen ist, so hat man die Habsburger geschwind mit der Pride-Parade verkriegt.
Vielleicht auch mit einer
und natürlich der Ludwig
wollte ich gerade an. Ja, Luzi Wutzi, also da.
Ist das Luzi Wutzi, oder?
Ja.
Ja, genau.
Der Luzi Wutzi, ja. Ja, auf jeden Fall wäre das eine Möglichkeit, Habsburger Pride zu verstreuen. Ich persönlich finde es nach wie vor einfach wichtig, einen guten Mix aus hedonistischem Zugang. Wir haben Freude am Leben, wir feiern das Leben, wir feiern die Diversität des Lebens, mit einzubeziehen, dass es aber trotzdem ein Riot ist, dass es halt um Politikum geht. Und ich meine, es ist halt trotzdem, ich meine, die Pedo-Hunters, das wir jetzt mitbekommen haben, weil ja die Frage ist, ist es noch aktuell, haben wir nicht eh schon ein queer-diverses Gesellschaftstum kreiert? Na, nicht überall. Und es ist vieles besser geworden. Ich merke es selber als geoutete Frau. Aber das ist meine Wahrnehmung zum Leben. Ja. Jetzt muss ich einmal dazu sagen, ich habe im Grunde mit Homophobie relativ wenig Berührungspunkte gehabt, obwohl ich ländlich aufgewachsen bin. Aber ich kenne viele Leute, denen es anders gegangen ist. Und ich kenne viele Leute, die nach wie vor an Diskriminierung leiden. Also deswegen erachte ich schon noch als wichtig, diese Sichtbarkeit als politische Message zu nutzen und zu sehen, es gibt Leute, die eben unter gewisse Strukturen nach wie vor leiden.
Ja.
Aber ich glaube, so wird es ja schon nach wie vor verstanden. Natürlich ist der Partyfaktor mittlerweile ein bisschen verstärkt im Vordergrund, aber ja.
Voll. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es im Großen und Ganzen schon als solches verstanden wird. Ich möchte es halt nur einfach ein bisschen mehr aufdröseln, dass meine Erfahrungen dazu aber auch teilweise waren, wenn du dann irgendwie mit Leuten versucht hast, in ein Gespräch zu kommen, dass es einfach mehr ums Partyzum ging oder geht, als um wirklich, für was stehen wir da eigentlich? Also ja, wisst ihr, was ich meine?
Absolut.
Manchmal, ja.
Gut, an der Stelle darf ich noch einen letzten höchstpersönlichen Satz an die Christina sagen. Liebe Grüße von meiner Schwiegermutter an deiner Schwiegermutter. Die sind nämlich im gleichen Strickclub, hat sie mir gestern Abend erzählt.
Wie eng verbindend, von Kärnten zu Kärnten. Gell? Also von Kärnten nach Graz zu Kärnten zurück.
Ja, siehst du.
Eigentlich schon Multikulti gelebt.
Damit dann quasi Familie, Thomas.
Könnte sein, ja. Vielleicht wird deine Schwiegermutter nachher für meine Tochter mal einen Schal stricken oder so. Das wäre ja ganz toll, meine Güte.
Voll. Und ich möchte unbedingt beim Kärntner Rheinling essen nächstes Jahr bei deiner Familie dabei sein, weil das war sie jetzt mittlerweile nach einem Jahr in einer Kärntner Familie eingewoben. Das ist was Großes. Das ist was ganz Großes zu Ostern.
Ja, ich habe heuer meine Frau gezwungen, gezwählt oder einfach nur höflich gebeten, mir einmal ich wollte einfach mal wissen, was ein Dubai-Rheinling ist. Für jede Person, die das interessiert hat, mit Pistazien und so ein ganzes Zeug, das lohnt sich nicht. Das war ein bisschen eine zu trockene Geschichte, also da gehören mehr Rosinen, Nussen rein oder sowas. Ja. Wir werden uns jetzt ein bisschen tiefer in das Thema
rein. Wobei ich möchte noch einwerfen, dass die Karintifizierung der Wiener des Wiener Lebensmittelangebotes fortgeschritten ist, weil in den letzten Jahren am Markt bei mir sind immer wieder orientierungslose, traurige, verzweifelte Kärntner von Fleischerstandl zu Fleischerstandl gegangen und haben gesagt, habt ihr Ostergräner? Und keiner hat gewusst, was Ostergräner sind. Aber wo kriege ich es Ostergräner? Es scheint ein ganz zentraler Kultgegenstand zu sein, die Ostergräner. Und heuer war ich am gleichen Markt und sagt, habt ihr Ostergräner? Ja, ja. Und so haben verschiedene Kulturen zueinander gefunden.
Ja, hinzu erwähnen sollte man, die Kräner kommt ja aus Slowenien. Also da zeigt man auch, wie die Exilkärntner sich jetzt insgesamt schon geöffnet haben, schon in Heimatland, um nachher in der Ferne noch immer nach der Kräner sich zu sehnen. Schön.
Ja.
Damit Sie sich in den nächsten Wochen nicht nach der wunderbaren Christina Kiesler sehnen müssen, stellen wir Ihnen den Link zu all Ihren nächsten Terminen natürlich auch in die Shownotes. Ein paar von Thomas Maurer gibt es natürlich auch, aber den sehen Sie immer und überall. Den sehen Sie auch jede Woche in diesem Podcast, beziehungsweise hören Sie ihn meistens.
Oder sonst stehen Sie Podcast, bei der Pride Parade irgendwo am Gehsteig und schauen Sie, bis du reinkommst.
Ja, und sie ist eine von den ganz Nackerten, haben wir jetzt erfahren.
Und immer so ein bisschen abgeklebt, aber man... Ich versuche mir immer trotzdem dezent abgeklebt. Kurz, Nein, ich weite jetzt den Busenumfang von mir nicht. Ich weite es nicht weiter aus. Genau, vielleicht sehen wir es bei der Pride. Würde mich freuen, auf jeden Fall.
Ja, und bis dahin überbrücken Sie die Zeit mit dem nächsten Mauer und Schick Podcast. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Vielen, vielen Dank für deine wunderbaren Teilnahme in diesem Podcast. Und schauen wir, dass es nicht erst bei der Pride im nächsten Jahr wieder so weit ist.
Allerdings.
Ciao.
Ciao, Papa.
Tschüss und schleicht euch.